Es gibt manchmal Bibeltexte, mit denen quält man sich rum oder schlägt man sich rum als Prediger. So ist es mir gegangen mit dem Text, den ich ausgewählt habe. Irgendwie schweres Schicksal, selbst einen ausgewählt und dann noch damit rumgequält. Aber mir ist gerade so aufgefallen bei den ganzen Sachen, die wir schon gesungen haben, auch die wir gehört haben im Gottesdienst. Die Predigt jetzt sagt eigentlich nichts Neues. Sie sagt nichts Neues als das, was wir schon gesungen haben, als das, was wir schon im Gebet auch wahrgenommen haben. Und deswegen wünsche ich mir einfach, dass wir das, was wir schon vorher in den Liedern von Gott empfunden haben, auch von Gott gesungen haben, einfach auch nochmal neu auf eine andere Art und Weise vielleicht in der Predigt erfahren werden, aber dass das uns ganz tief ins Herz rutscht. Es geht heute Morgen um das hier, um diesen Gegenstand. Damit wollen wir uns beschäftigen, um mein Geschenk. Ich lege das mal hier hin, dass ihr das sehen könnt. Und mir geht es auch wirklich darum, diesen Gegenstand im wahrsten Sinne des Wortes durch diese Predigt hochzuhalten, groß zu machen, sichtbar zu machen für euch, die ihr zuhört. Das Geschenk Gottes, was er uns macht, nochmal ganz neu zu erfahren. Und darum möchte ich um Gottes Segen bitten, dass das gelingt durch diese Predigt. Und wenn es euch nicht schwerfällt, steht bitte zum Gebet auf. Vater im Himmel, du bist ein guter, ein liebender, ein gebender Gott. Ein Gott, der uns Geschenke macht, ein riesengroßes Geschenk macht. Und ich danke dir dafür, dass du versprochen hast, dass wir immer mit dir rechnen dürfen, mit deiner Gegenwart rechnen dürfen, dass du uns zusagst in deinem Wort, ich lebe, ihr sollt auch leben, und dass du jetzt hier als der lebendige Gott unter uns bist und mein Reden und unser Hören dazu nutzt, damit du uns begegnen kannst. In deinem Namen. Amen. Ich habe mich in einem Online-Lexikon schlau gemacht, was denn eigentlich die Definition von einem Geschenk ist. Dort steht, ein Geschenk ist die freiwillige Übertragung des Eigentums an einer Sache oder an einem Recht an einen anderen, ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Die freiwillige Übertragung des Eigentums an einer Sache oder an einem Recht an einen anderen, ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Und Geschenke sind ja auch etwas Wunderbares. Wir beschenken uns eigentlich ziemlich häufig, zu Geburtstag, zu Weihnachten. Und sie sind etwas Schönes, weil sie uns Wertschätzung vermitteln, Liebe vermitteln, Zuneigung von anderen Personen. Und das oft viel besser, als das Worte können. So ein Geschenk drückt ziemlich viel aus. Und auch in der Bibel wird uns von ganz vielen Geschenken Gottes berichtet, aber auch einem ganz großen Geschenk Gottes, nämlich Jesus Christus. Ein Geschenk, das er uns gemacht hat, nur aus Liebe und Gnade. So heißt es zum Beispiel, ein ganz bekannter Vers aus Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott macht uns ein Geschenk aus reiner Liebe. Aber, liebe Gemeinde, mit den Geschenken, das ist auch so eine Sache. Denn ich habe noch einen Satz gefunden, der steht nämlich auch in diesem Online-Lexikon, der lautet wie folgt. Schenken kann ein Ausdruck sich aufopfernden Handelns sein oder aber einen gewissen sozialen Druck auf den Beschenkten ausüben, dem Schenkenden seinerseits für einen Gefallen oder ein Geschenk verpflichtet zu sein. Ein Geschenk, das mir jemand gibt, wirklich anzunehmen und zu sagen, okay, ich glaube, dass du dieses Geschenk ohne einen Hintergedanken mir jetzt gibst, das fällt mir persönlich schwer. Vielleicht kennst du auch solche Floskeln, dass man dann sagt wie, ach, das wäre gar nicht nötig gewesen. Oder dann, wenn der weg ist, boah, das war bestimmt teuer. Und da baut sich sowas auf, dass man sagt, hey, ich glaube, ich bin dem jetzt auch zu was verpflichtet. Das setzt uns manchmal unter Druck. Ein Geschenk von einer anderen Person anzunehmen, ist ein Akt des Vertrauens, weil wir dem anderen, der uns das schenkt, wirklich vertrauen müssen, dass er keine Hintergedanken hat. Und auch der Bibeltext heute Morgen, über den wir zusammen nachdenken, der gibt wirklich ein Bild davon ab, wie Menschen auch schon damals mit dem Geschenk, was Gott ihnen in Jesus gemacht hat, einfach schwer umgehen konnten. Wie sie nur schwer damit umgehen konnten, dass sie nur aus Gnade, nur aus Liebe von Gott zu uns gerettet werden. Und wir haben die Verse, die davor passiert sind, bereits in der Lesung gehört. Und ich lese uns die weiteren Verse 15 bis 21 nach der Übersetzung der Hoffnung für alle. Und Sie können es entweder in Ihrer Bibel selbst, Galater 2, 15 bis 21, oder auf der Leinwand mitverfolgen. Zwar sind wir beide, also Paulus und Petrus, durch unsere Geburt Juden und stammen nicht aus einem anderen Volk, das Gott nicht kennt. Trotzdem wissen wir inzwischen sehr genau, dass wir nicht durch Taten, wie das Gesetz sie von uns fordert, vor Gott bestehen können, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind doch deshalb Christen geworden, weil wir davon überzeugt sind, dass wir allein durch den Glauben an Christus von unserer Schuld freigesprochen werden. Nicht aber, weil wir die Forderungen des Gesetzes erfüllen. Denn wie die Heilige Schrift sagt, findet kein Mensch durch gute Werke Gottes Anerkennung. Wenn aber wir Juden allein durch den Glauben an Christus Anerkennung bei Gott finden wollen, dann sind wir ebenso wie die Menschen aus anderen Völkern, nämlich ohne jedes Gesetz. Bedeutet dies nun, dass Christus zum Komplizen der Sünde wird, wenn durch den Glauben an ihn das Gesetz aufgehoben ist? Auf gar keinen Fall. Nicht Christus, sondern ich selbst bin ein Komplize der Sünde, wenn ich dem Gesetz wieder Geltung verschaffen will, das ich vorher als nutzlos erkannt habe. Durch das Gesetz nämlich war ich zum Tode verurteilt, so bin ich nun für das Gesetz tot, damit ich für Gott leben kann. Mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Niemals werde ich dieses unverdiente Geschenk Gottes ablehnen. Könnte ich nämlich durch das Befolgen des Gesetzes von Gott angenommen werden, dann hätte Christus nicht sterben brauchen. Liebe Gemeinde, die Menschen in der Gemeinde in Galatien und auch Petrus und Paulus und Barnabas, sie alle hatten das Geschenk Gottes in Jesus Christus angenommen. Sie hatten es sozusagen erhalten. Paulus selbst spricht davon, wenn er sagt, wir sind doch deshalb Christen geworden, weil wir davon überzeugt sind, dass wir allein durch den Glauben an Christus von unserer Schuld freigesprochen wurden. Das heißt, die haben das wirklich verstanden. Die haben gesehen, wenn wir an Jesus Christus glauben, wird Gott uns all unsere Schuld vergeben. Und sie haben das angenommen. Allein durch den Glauben an Jesus Christus werden wir leben. Er ist der versprochene Retter Gottes. Nur er kann uns retten. Aber nur wirklich er? Was ist mit den jüdischen Vorschriften, die jahrhundertelang Geltung hatten und zur festen Tradition geworden sind? Ist es jetzt auf einmal egal, ob ich als Christ zum Beispiel beschnitten bin oder nicht? Ist es egal, ob ich als Judenchrist mit den Heiden zusammen esse, obwohl ich das vorher jahrzehntelang nicht gemacht habe? So in etwa könnten die Fragen gelautet haben, die Petrus und den anderen Judenchristen in Galatien so im Kopf rumgewabert sind. Natürlich glaubte man an den Sohn Gottes, das war gar keine Frage, aber die Gebote, die konnten doch nicht falsch sein. Und man forderte ja auch nicht viel jetzt von den Heidenchristen, sondern man sagte, okay, wir machen das so, nur den Glauben an Jesus plus ein, zwei einfache Gesetze. Also, ihr esst einfach nichts Unreines, ihr haltet ein paar Festtage ein Und wenn du ein Mann bist, dann lässt du dich beschneiden und dann könnt ihr vor Gott bestehen. Klingt ja eigentlich ganz einfach. Jesus und dazu ein paar ganz konsequente Gesetze und damit hat sich's. Aber Paulus schreit eigentlich durch diesen ganzen Text, damit hat sich's eben nicht. Vor Gott wird eben kein Mensch gerecht durch seine eigenen Taten, sondern nur dadurch, was Gott schon in Jesus Christus für dich und für mich getan hat. Wer nur ein paar Gesetze erfüllen will, muss am Ende das ganze Gesetz erfüllen und das kann er nicht. Deswegen sagt Paulus, als Judenchrist ist es eben keine Sünde, wenn man zum Beispiel mit den Heiden isst. Warum nicht? Weil es wäre eine viel größere Sünde zu sagen, das Gesetz, was ich vorher befolgt habe und jetzt weiß, dass ich durch Jesus das nicht mehr befolgen muss, dann wieder hinzugehen und zu sagen, das Gesetz gilt für mich wieder, das wäre eine größere Sünde. Paulus sagt, Vers 18, nicht Christus, sondern ich selbst bin ein Komplize der Sünde, wenn ich dem Gesetz wieder Geltung verschaffen will, das ich vorher als nutzlos erkannt habe. Also es wäre ungefähr so, wenn Gott auf dich und auf mich zukommen würde und sagen würde, hier ist ein Geschenk. Und wir würden sagen, danke, Herr, für dieses Geschenk. Aber das wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen. Eigentlich so wichtig war es jetzt doch nicht. Also ich kann doch, also eigentlich kann ich es doch ohne dich. Ich kann doch ein paar Festtage halten, ich kann doch gut leben. Eigentlich schaffe ich mein Leben auch ohne Gott. Und Paulus bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, das kommt eigentlich dem gleich, dass man sagt, dass man das Geschenk Gottes ablehnt. Wer so lebt und wer so etwas tut, der lehnt letztendlich das Geschenk Gottes ab. Ablehnen. Jetzt hat sich vielleicht schon der ein oder andere gefragt, warum reden wir überhaupt jetzt über solche Sachen? Warum reden wir über Speisevorschriften und über die Beschneidung? Das interessiert mich so sehr wie das Fernsehprogramm an diesem Sonntag vor 30 Jahren, nämlich gar nicht. Das sind überhaupt keine Fragen, die euch und die mich sogar bewegen. Fragen, die uns eigentlich völlig egal sind, wo wir überhaupt nicht mehr drüber nachdenken. Ich habe auch in unserem Gemeindebild oder Gemeindeleitbild keinen Satz gefunden, wo drin steht, dass alle Männer sich beschneiden lassen müssten oder sowas. Für gegenteilige Hinweise bin ich sehr offen. Und es stimmt, die Fragen interessieren uns heute herzlich wenig. Aber ich möchte mit euch mal drüber nachdenken, warum das den Judenchristen damals so gegangen ist. Warum ist das Petrus und Barnabas und den anderen so gegangen, dass sie zum Teil noch an dem Gesetz festgehalten haben? Von Petrus und Barnabas kann man lesen in Vers 12, dass sie sich vor den Leuten aus dem Judentum fürchteten. Das heißt, sie wollten weiterhin zu der Gruppe dazugehören, der sie schon jahrzehntelang angehörten. Aus Angst, nicht mehr dazuzugehören, heuchelten sie vor ihren jüdischen Brüdern. Oder die rhetorische Frage von Paulus in Vers 17 gibt auch so einen Einblick in die Gedankenwelt, was die Leute vielleicht damals gedacht haben. Dort sagt er, bedeutet dies nun, dass Christus zum Komplizen der Sünde wird, wenn durch den Glauben an ihn das Gesetz aufgehoben ist? Das heißt, dahinter steht die Sorge, dass in dieser neu gewonnenen Freiheit, die man in Jesus hat, dass man da ja vielleicht auch etwas falsch machen kann. Vielleicht waren für viele damals die Gesetze auch eine Qual, aber Gesetze geben auch Sicherheit. Wenn ich das und das und das mache, dann stehe ich auf jeden Fall vor Gott gut da. Wenn ich als Mann bereit bin, einen körperlichen Eingriff wie die Beschneidung vorzunehmen, dann bin ich bestimmt vor Gott auf der sicheren Seite. Vielleicht war es aber auch so, dass die Menschen damals eine Stimme im Ohr gehört haben, die ihnen etwas eingeflüstert hat. Psst, ob das wirklich ausreicht mit dem Glauben an diesen Jesus. Fehlen noch ein oder zwei oder drei Gesetze, dann bist du auf der sicheren Seite. Oder eine Stimme sagte zu ihnen: So wie du bist, kannst du garantiert nicht vor Gott bestehen. Du musst viel mehr tun. Und ich habe es eben gerade schon gesagt, es stimmt. Die jüdischen Speisevorschriften und die Beschneidung sind für uns heute in der Regel kein Problem. Allerdings denke ich, dass, obwohl die Gesetzlichkeit sich vielleicht von damals zu heute gravierend geändert hat, sind doch unsere Ängste und Sorgen heute ähnlich. Vielleicht haben auch wir heute Morgen in unserer Gemeinde hier das Gefühl, dass wir nur dann richtige Christen sind, wenn wir irgendwo mitarbeiten. Ah ja, ein richtiger Christ, der arbeitet halt irgendwo in der Gemeinde mit. Oder vielleicht spüren wir auch manchmal so etwas wie eine Angst. Eine Angst, dass wir nicht als volles Gemeindemitglied in unserer Gemeinschaft anerkannt werden, wenn wir nicht diese oder jene Aufgabe in der Gemeinde ausfüllen. Vielleicht kennst du aber auch die Sorge darum, dass du mit dem Geschenk Gottes, was Gott dir macht, dass du damit nicht einfach spielen willst. Du willst den neu gewonnenen Raum der Freiheit, den Jesus dir bietet, nicht hinterlistig ausnutzen. Du willst nichts falsch machen. Zum Beispiel machst du dir Sorgen darüber, wie man in einer richtigen Art und Weise das Abendmahl feiern kann. Und ich denke, eine der tiefsten Ängste, die wir auch haben, ist die Angst, dass Gott mit seinem Geschenk, was er uns gemacht hat in Jesus, nicht ganz ehrlich war. Gott hat dir und mir natürlich gezeigt, dass wir bei ihm angenommen sind, aber jetzt fordert er bestimmt noch etwas von mir. Bevor du Christ wurdest, war alles Gnade, da konntest du leben, wie du wolltest. Hast du gesoffen, hast du geraucht, hast du mit irgendwelchen Leuten geschlafen, aber dann bist du Christ geworden und jetzt läuft der Hase anders. Jetzt musst du ranklotzen. Jetzt gehst du in einen Hauskreis, musst eventuell in die Mission, musst an Leute Traktate verteilen. Und mir kommt es echt manchmal so vor, dass unsere Freiheit im christlichen Glauben nur zwei Halbsätze dauert. Zum Beispiel lesen wir auch in unserem Text: Durch das Gesetz nämlich war ich zum Tode verurteilt, so bin ich nämlich für das Gesetz tot. Amen, Halleluja. Dann kommt der nächste Satz: Ich bin für das Gesetz tot, damit ich für Gott leben kann. Und damit verbinden wir manchmal ganz andere Sachen. Damit verbinden wir, jetzt muss ich Gott sein ganzes Geschenk wieder zurückgeben. Jetzt muss ich mein Gebetsleben intensivieren. Jetzt muss ich meinen Zehnten der Gemeinde geben. Jetzt muss ich jeden Tag meine stille Zeit machen. Wie so oft, wenn ich so Kataloge bringe, sind das alles keine schlechten Dinge. Beten, Zehnten geben, stille Zeit machen. Auch die jüdischen Speisevorschriften sind nicht schlecht. Kein Schweinefleisch zu essen ist auch nicht schlecht. Aber alle diese Sachen ändern gar nichts und auch wirklich gar nichts an dem Status, den du und ich bereits bei Gott haben. Weder deine Hingabe an Gott, noch dein Dienst als Missionar oder Pastor, noch deine Mitarbeit im Musikteam, noch unsere Art, Abendmahl zu feiern, ändert etwas an der Zuneigung und Liebe Gottes zu dir und mir. Wir können uns nicht in Gottes Herz hineinbeten oder hinein Bibel lesen, hinein singen. Und das brauchen wir auch gar nicht, weil wir dort schon längst einen Platz haben. Gott hat schon alles, was wir brauchen, um vor ihm zu bestehen, für uns getan. Und wir müssen Gott erst recht nichts zurückgeben, weil das können wir auch gar nicht. Wir können Gott nichts zurückgeben durch unser Bibellesen, nicht durch unser Gebet, nicht durch den Gottesdienstbesuch, auch nicht durch das Stillsitzen bei dieser Predigt und auch nicht durch das Kaufen der CD. Und selbst wenn man die CD 777 Mal sich anhört, kann man Gott nichts zurückgeben. Und das will Gott auch gar nicht. Denn wenn wir Gott etwas zurückgeben könnten, dann hätte Gott nicht seinen eigenen Sohn bzw. sich selbst in Jesus Christus ans Kreuz schlagen lassen müssen. Aber er musste es tun, damit wir sein Geschenk annehmen können, damit wir mit leeren Händen sein Geschenk annehmen. Das Einzige, was uns also bleibt, ist das Geschenk nicht abzulehnen, sondern das neu oder zum allerersten Mal anzunehmen, das Geschenk neu annehmen. Sehr gut. Es wieder neu anzunehmen, dass Jesus für die alten und neuen Forderungen des Gesetzes gestorben ist. Es wieder neu anzunehmen, dass wenn wir an Jesus Christus glauben, dass so, wie es Paulus sagt, unser altes Leben mit Jesus am Kreuz gestorben ist. Oder, anders formuliert, du bist tot. Du bist tot für die Gedanken in deinem Kopf, die dir sagen, dass du nur von Gott angenommen bist, wenn du jetzt noch mehr tust. Du bist tot für die Gedanken in deinem Kopf, die dir sagen, dass du nur von Gott angenommen bist, wenn du heute noch in der Bibel liest. Du bist tot für die Gedanken in deinem Kopf, die dir sagen, dass du nur von Gott angenommen bist, wenn du heute um 18 Uhr noch zur Gebetsstunde ins Gemeindehaus kommst. Gott gibt uns diesen Freiraum, zu wissen, all das, was wir tun und machen können, kann nichts zu unserer Errettung beitragen, sondern das Einzige, was wir machen können, ist uns öffnen. Und Paulus bringt das sehr schön in diesem Text auf den Punkt, wenn er sagt, für all diese Forderungen, die dich neu versklaven wollen, die dir ein schlechtes Gewissen machen wollen, bist du tot. Aber Paulus spricht auch davon, dass man noch lebt und dass eben diese Stimmen, die ich gerade angerissen habe, auch noch da sind. Und will euch eine Geschichte erzählen von meiner Oma. Die habe ich nicht selbst erlebt, sondern mein Vater hat sie erlebt. Und zwar, als meine Oma vor ungefähr 10, 15 Jahren verstorben ist, ist er nochmal zu ihr ans Sterbebett gegangen. Und meine Oma war auch eine gläubige Frau. Und dann hat sie seine Hand genommen und hat gesagt, Hilmar, so heißt mein Vater, ich habe Angst, dass ich nicht genügend gemacht habe. Und mein Vater, der ist ein bisschen cholerisch veranlagt, hat dann so gesagt, hast du auch nicht. Und so einfach diese Geschichte wirkt, so befreiend ist sie auch. So ist es. Da wollte sozusagen, da kam die Stimme in meiner Oma hoch, die ihr noch sagen wollte, du hast nicht genug gemacht. Hat sie auch nicht. Sondern für diese Stimme in ihrem Kopf ist sie dank Jesus tot, weil Jesus das getan hat, was wir nicht tun können. Und deswegen ist es mein Anliegen heute, dass wir uns in eine Art Kreislauf begeben. Ich weiß nicht, ob Sie und du diese Meinung mit mir teilen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir als Christen in so einem Kreislauf stecken. Dass wir, wenn wir Christen geworden sind, dieses Geschenk annehmen und eine ganz große Freiheit erleben. Und dass wir dann aber merken, dass wir durch verschiedene Gründe, weil wir entweder ein großes Sicherheitsbedürfnis haben, weil wir Angst haben, irgendwie nicht angenommen zu sein oder ja, weil wir Angst haben, dass Gott uns mit Jesus nicht alles geschenkt hat, manchmal dazu tendieren, diese große Freiheit, die Jesus uns schenkt und dieses große Geschenk links liegen zu lassen und ist eigentlich damit auch abzulehnen. Aber Paulus und Gottes Liebe und ich heute Morgen möchte darum werben, dass wir dieses Geschenk neu annehmen, dass wir unsere Herzen aufmachen und sagen, ich habe nichts in meiner Hand und ich brauche auch nichts in meiner Hand haben, denn das Einzige, was ich brauche, kriege ich von dir. Und dann passiert etwas Wunderbares, dass Gott uns nochmal beschenkt. Ich habe das jetzt leider nicht so hingekriegt, dass man das immer wieder auspacken könnte und es wäre immer noch ein Geschenk da, aber so ist es. Das ist meine Erfahrung als Christ, dass wenn wir auch mit den Sachen, die wir falsch gemacht haben, auch mit den Sachen, die wir an Gott abgelehnt haben, wieder zu Gott kommen, dann ist seine Liebe groß und seine Treue zu uns ist so groß, dass wir immer wieder an den gleichen Punkt kommen dürfen, dass wir wieder dieses Geschenk erhalten und wieder neu diesen Raum der Freiheit erleben dürfen. Und ich will dich einladen, 2 Minuten der Stille zu haben und in dieser Zeit einfach darüber nachzudenken, was Gott dir vielleicht wichtig gemacht hat durch diesen Gottesdienst. Entweder hast du gerade das Geschenk Gottes erhalten, dir geht's völlig gut und du lebst in dieser Freiheit, dann sage ich dir herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle und danke Gott dafür und ja, bitte Gott dafür, dass er dir diese Freiheit bewahrt. Und vielleicht hast du auch an der einen oder anderen Stelle gemerkt, dass du vielleicht dazu neigst, doch auf deine eigenen Taten zu schauen, auf das, was dir im Kopf rumgeht, Gedanken, die dich vielleicht verdammen. Dann will ich dich einladen, in dieser Stille einfach jetzt auf Gott zu schauen und sich neu von ihm beschenken zu lassen. Ich schließe das dann mit einem Gebet ab.